Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Weitermachen, es geht jetzt um Kindeswohl und wir werden über ein Buch reden, in dem Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung eine Rolle spielt und die Frage, was man machen kann, gewissermaßen ein Handbuch für Menschen, die in der Sozialität. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie zur nächsten Runde, zur nächsten Gesprächsrunde hier begrüßen auf der Leipziger Buchmesse im Namen des Verlags Van Hook und Ruprecht. Und wir wollen reden, ich hatte es schon angekündigt, über das Kindeswohl als gemeinsame Aufgabe. So heißt auch das Buch, das Bernd Kasper geschrieben hat. Das ist der junge Mann zu meiner Rechten aus Ihrer Sicht. Mein Name ist Armin Himmelrath.
Danke für das Jung.
Bildungsjournalist. Ja, das baue ich jetzt einfach so ein, Herr Kasper, kein Problem. So, ich bin Bildungsjournalist, moderiere Sie durch diese und auch die nächste Veranstaltung. Ja, und wir wollen ein bisschen gucken auf dieses Buch. Kindeswohl, eine gemeinsame Aufgabe. Ein Leitfaden für Studierende und Fachkräfte der sozialen Arbeit. Das ist der Titel. Ist, wie gesagt, erschienen bei Van Hook und Ruprecht. Sie sehen es hier vorne nochmal stehen. Und Sie sind Sozialpädagoge, kommen aus Göttingen. Das heißt, Sie beschäftigen sich genau mit dieser Frage, wie kriegen wir das eigentlich mit dem Kindeswohl organisiert? Meine Grundannahme ist immer, jemand, der ein Buch schreibt, steht unter großem Leidensdruck. Der muss irgendwas loswerden. Ist das bei Ihnen auch so gewesen?
Weder Leiden noch Druck, aber loswerden ja. Ich arbeite seit über 30 Jahren in der Jugendhilfe, überwiegend mit Familiensystemen zusammen, das heißt sowohl Familiensystem im Profibereich, in der Heimerziehung, im Pflegestellenbereich und natürlich auch mit Familiensystemen, die uns überhaupt erforderlich machen, also Herkunftsfamilien, Familien mit Kindern, in denen Schwierigkeiten entstehen und Hilfebedarf entsteht, und darüber ist im Laufe dieser eigentlich letzten 10 Jahre so die Idee entstanden, wenn man lange genug Erfahrungen macht, die sowohl positiv als auch schwierig sind, dann entstehen Lösungsideen. Und dann hat zunehmend auch so die Fantasie zugenommen, gäbe es nicht Möglichkeiten, das auch weiterzugeben. Das hat dann begonnen mit kleinen Fachartikeln, ist dann weitergegangen in Richtung Dozentenfähigkeit, an Hochschulen für soziale Arbeit. Und da ist ganz häufig, so wenn es um Referate und Facharbeiten ging, so die Frage aufgekommen, wo kriege ich Literatur her? Und es scheint wenig zu geben. Und da ich auch im Rahmen dieser Hochschularbeit gute Erfahrungen gemacht habe damit, wie kriegt man Wissen und Erfahrung weitervermittelt, hat ganz viel praktisches Erfahrungswissen in diesem Buch Einzug gefunden. Man findet natürlich Hintergründe, die auch wichtig sind, um Dinge zu bearbeiten, aber es geht in erster Linie darum, so die Wirklichkeit an Beispielen abzubilden, Kinder und Familien in schwierigen Situationen, und was ist dann die Aufgabe der Fachleute, mit welchen Strategien, mit welchen Ideen kann man in so eine Prozessarbeit dann einsteigen, und ich denke, es sind doch ein paar Lösungsideen entstanden.
Bevor wir uns die ein bisschen genauer anschauen, möchte ich doch nochmal sozusagen zu dieser Problematik oder so einen Blick auf die Problematik werfen. Sie haben gerade gesagt, wenn man so rumguckt, es gibt wenig Literatur. Warum ist das so? Ist das so kompliziert, sich Kindeswohl oder diesem Thema Kindeswohl strukturiert zu nähern? Oder stehen da so wahnsinnig viele Leute auf der Bremse, die irgendwie dafür sorgen, dass die Institutionen, die Beteiligten, Schule, Jugendhilfe, Vereine, wer auch immer da möglicherweise noch mit einer Rolle spielt, Sozialpädagogen, dass die nicht miteinander reden? Oder woran liegt das?
Vielleicht weil mehr geredet wird als geschrieben. Und ich glaube, dass wir, also was ich oft erlebe, ist, dass wir Fachkräfte in der sozialen Arbeit schnell davon ausgehen, wir haben etwas gelernt und dann müssen wir es auch können. Und dann wird die Energie eher ins Tun gesteckt, als darin, Dinge nochmal gründlich zu durchdenken oder weiter zu vermitteln. Es ist aber nur eine Idee von mir, warum das passiert. Es gibt über viele Dinge, die ähnlich selbstverständlich sind wie der Kinderschutz, massenhaft Literatur. Wenn man im ganzen Elternbereich sich Literatur anschaut, da findet man, ich glaube, tausende Bücher über die Frage, wie kann ich meine Kinder erziehen und was sollte ich lieber bleiben lassen. In der Fachwelt, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich vermute eher, wir reden lieber, als dass wir schreiben.
Jetzt haben Sie aber nachgedacht und geschrieben, deshalb ist dieses Buch entstanden. Und es bietet ja tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Zugänge. Sie schauen sehr systematisch drauf, auf das, was schiefläuft in der Jugendhilfe, in der Kindeswohlarbeit, wenn man das so nennen möchte. Sie bieten aber auch Beispiele, das haben Sie schon erwähnt, das sind mehrere Beispiele sehr ausführlich geschildert, in denen es um einzelne Kinder geht, wo man dann weiterdenken kann, was heißt das denn im System. Sie schauen aber auch auf die Akteure, wo es also um, einer der Teil heißt eben die Arbeit oder das Arbeiten mit den Systemen, wo es um Elterngespräche geht, um Beratungsprozesse, um Perspektivwechsel, die wichtig sind. Welcher Teil davon ist Ihnen am wichtigsten? Welcher Zugang ist der, wo Sie sagen, das ist der, der mir am nächsten liegt?
Also vom Grundsatz her, ich glaube, es steht sogar im Vorwort. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, nicht zu denken, ich kann etwas, ich weiß etwas, also kann ich handeln, sondern dass ich mir die Zeit gebe und auch ein bisschen Geduld aufwende, Dinge zu verstehen, bevor ich was tue. Also das so in vielen, eigentlich zieht sich so ein Merksatz vor dem Umgang steht das Verständnis, zieht sich eigentlich so das ganze Buch. Also dass ich mir Mühe gebe, wenn ich also diese Kindeswohlidee angucke, die landet ja bei mir als Sozialarbeiter, wenn ich mir Sorgen machen muss. Also es entsteht ein Bauchgefühl, es geht möglicherweise um Gefährdung, aber ich weiß noch gar nicht so genau, worum es geht. Und wenn ich mir da Eindrücke verschaffen will, eine Risikoabschätzung machen will, wenn ich überlegen soll, was könnte denn für Hilfeideen entstehen, dann ist der erste Satz eigentlich immer, ich muss erstmal verstehen, was passiert. Und damit fängt sofort die Arbeit an. Ich kann es nicht verstehen, indem ich mir alleine Gedanken mache, sondern ich muss in Beziehung gehen, ich muss mit den Kollegen sprechen, haben die ähnliche Bauchgefühle oder nicht, haben die andere Beobachtung gemacht. Ich muss, wenn es um ernstzunehmende Beobachtung geht, in Kontakt gehen mit den Menschen, die um dieses Kind herum sitzen. Also ich muss als Kita-Erzieherin in Kontakt gehen mit den Eltern. Dazu brauche ich wieder Ideen, Strategien, Methoden, wie kann mir das am besten gelingen. Aber es geht im Grunde ganz viel um dieses, immer wenn ich mir Mühe gebe und mir Zeit nehme, etwas zu verstehen, dann habe ich auch Möglichkeiten zu helfen und einen Umgang zu finden. Und das zieht sich eigentlich durchs ganze Buch.
Und diese Mühe, sich zu nehmen, ist ja, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und Knackpunkt, denn es geht ja um aus Sicht der Kinder riesige Veränderungen. Paul zum Beispiel, eines der Kinder, was vorgestellt wird, wird aus seiner Familie genommen, kommt in eine Pflegefamilie. Das ist ja ein riesiger Schritt.
Na klar. Also wenn wir über Kindeswohlgefährdung reden, dann muss die nicht unbedingt immer aus dem Herkunftssystem entstehen. Ist natürlich leider, wenn wir damit zu tun haben, häufig der Fall. Eine Herausnahme eines Kindes oder eine ungeduldige, vorschnelle Herausnahme eines Kindes ist eine ähnliche Form von Kindeswohlgefährdung, weil es gibt keinen, selbst in den schlimmsten Situationen habe ich so oft erlebt, wenn ich die Chance habe, die Kinder zu fragen, was möchtest du, kommt nie die Antwort, ich will andere Eltern, ich will zu Hause raus, das ist Quatsch. Sie wollen, dass der Vater aufhört zu schlagen, sie wollen, dass die Mutter aufhört zu trinken, sie wollen, dass es vielleicht häufiger mal so ist, dass der Kühlschrank voll ist, um mal so lapidare und banale Beispiele zu nehmen. Aber ich habe noch nie jemanden, ein Kind erlebt, das gesagt hat, ich will andere Eltern, ich will zu Hause weg. Also es ist schon auch wichtig, auch bei aller berechtigter Sorge, sich die Zeit zu nehmen, um nicht Kinder vor einer ähnlich schwierigen Situation wiederzustellen, wie sie sowieso schon im häuslichen Umfeld erfahren haben.
Gibt es eine Passage, die Sie uns vorlesen können oder wo Sie so ein bisschen was erzählen möchten von einem der Fälle?
Wir könnten, also ganz kurz, das Buch lebt eigentlich davon, dass man so versucht, natürlich die Wirklichkeit sich anzugucken, weil es schwierige Situationen gibt, deswegen muss man auch sich mit Problemen befassen, aber die Idee ist eigentlich immer, wie kann man aus den schwierigen Situationen Lösungen entwickeln. Und da hilft oft, wenn man sich bei dem Verstehen auch Gedanken über die unterschiedlichen Perspektiven macht, die dann eine Rolle spielen. Also es gibt ja immer ein ganzes System, das damit beschäftigt ist, sich Gedanken zu machen um die Erziehung eines Kindes, Elternhaus, Kindergarten, Schule, irgendwann, wenn es schwierig wird, auch meine Fachwelt, also die Jugendhilfe, der Sozialarbeiter im Jugendamt oder ein Erziehungsberater. Und da habe ich so zwei ganz kleine Beispiele von Kindern aus diesem Buch. Also das Buch lebt von 6 oder 8 Kindern, ich weiß gar nicht mehr genau.
Genau.
Die sich so ein bisschen da durchziehen. Mein Lieblingskind ist Paul, weil Paul heißt immer Paul bei mir. Wenn ich über Kinder rede, gibt es immer den Paul. Manchmal auch eine Paula. Hier gibt es Paula, Paul, Marie, Aische und Tim, Jonas. Und ich könnte vielleicht mal ganz kurz diese Idee mit der Perspektive darstellen. Am Beispiel von Paul. Paul ist 4 Jahre alt, Paul geht in eine Kindertagesstätte, lebt mit seinen Eltern zusammen und Paul wird in der Kita von einer Erzieherin betreut. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, das kommt aber gleich. Und es geht jetzt um die Perspektive der Fachkräfte, ganz kurz. Die Erzieherin der Kita sieht, wie Paul morgens in die Gruppe kommt. Spät, oft allein, unpassend gekleidet, manchmal richtig hungrig. Wenn sie die Mutter trifft, was selten genug geschieht, entsteht bei der Erzieherin Fantasien und Bilder, was wohl bei Paul zu Hause los ist. Der Geruch an seiner Kleidung neulich lässt sie nicht mehr los. Wird Paul zu Hause im Keller eingesperrt? Es entsteht Ärger bei der Erzieherin, weil die Mutter sich entzieht, sehr schnell wieder verschwunden ist und kaum eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme zulässt. Sie erlebt den lustigen Paul, der viel erzählt und Zuwendung sucht, aber sie registriert auch die stressigen Spielsituationen. Und Pauls aggressive Reaktion, wenn sie einschreitet und ihn anspricht. Und wieder kommen bei ihr Fantasien hoch, was wohl bei Paul zu Hause los ist. Sie sieht, was Paul braucht und fühlt sich gleichzeitig hilflos. Das sind so ein Beispiel dafür, wie so im Kita-Alltag so erste Bauchgefühle entstehen. Und im Weiteren wird dann beschrieben, über mindestens 50 Seiten, bis wir dann zu der Perspektive von Paul kommen, wird beschrieben so, was mache ich mit diesen Bauchgefühlen? Und wenn mich jemand fragt, vom Grundsatz her, rate ich immer ganz dringend, nehmt sie ernst. Also es gibt auch in unserer Fachwelt so ganz viel Kopfdenken. Es wird manchmal so unterschätzt, dass diese Intuition, mit der wir aufgewachsen sind, in der Regel auch einen sehr wichtigen Stellenwert hat, wenn wir versuchen, Dinge einzuschätzen. Und eine Erzieherin, die ein merkwürdiges Bauchgefühl hat, zu einem Kind, das sie betreut, der würde ich immer raten, das ernst zu nehmen. In dem weiteren Verfahren wird dann beschrieben, was mache ich denn damit und welche Wege gibt es, welche Prozesse, Methoden, immer auch am Beispiel hier bei dem Paul. Und irgendwann gelingt es dann vielleicht auch ein bisschen, die Perspektive des Pauls kennenzulernen, entweder dadurch, dass er erzählt oder dass man andere Möglichkeiten findet, sie konkret damit einzubeziehen. Paul geht total gern in die Kita. Er liebt seine Erzieherin. Besonders gern kuschelt er sich bei ihr in den Arm, wenn sie den Kindern Geschichten vorliest. Wenn er es schon könnte, würde Paul ihr auch eine Geschichte erzählen, seine eigene. Alle denken immer, es ist schön, ein Zuhause zu haben. Da gibt es Eltern und oft auch Großeltern und alle kümmern sich ganz doll um die Kinder. Aber bei uns ist das nicht so. Und ich glaube auch, dass das gar nicht stimmt. Ich glaube schon, dass meine Eltern sich gefreut haben, als ich und meine kleine Schwester geboren wurden. Aber jetzt schimpfen sie immer ganz viel und fangen an, sich zu streiten. Meine Mutter trinkt oft so ein komisches Zeug. Das riecht ganz streng. Und wenn sie viel davon trinkt, wird sie ganz komisch. Ich glaube, sie weiß manchmal gar nicht mehr genau, was sie dann tut. Sie redet dann auch ganz merkwürdig, hat glasige Augen und haut manchmal auch richtig doll um sich. Wir Kinder erschrecken uns dann. Und Jana, das ist die kleine Schwester, und Jana kriegt richtig Angst, wenn Mama so komisch wird. Wenn Papa zu Hause ist, dann trinkt er oft mit und dann hauen sie sich auch richtig gegenseitig. Ich krabbele dann immer zu Jana ins Bett und wir verstecken uns unter der Decke. Manchmal kommen dann auch noch Freunde von Mama und Papa. Dann wird es ganz schlimm. Und wenn ich morgens aufstehe, dann liegen unsere Eltern oft noch im Bett. Meine kleine Schwester schreit dann ganz laut, weil sie Hunger hat. Und ich weiß dann gar nicht, was ich machen soll. Manchmal, wenn ich nicht weiter weiß, fange ich an, ganz laut zu schreien. Immer wenn unsere Eltern sich zanken. Wenn ich das tue, habe ich gar nicht mehr so viel Angst. Obwohl Mama und Papa mich dann auch oft hauen. Einmal haben sie mich sogar in den Keller gesperrt. Da hatte ich dann doch wieder Angst. Ich freue mich immer, wenn ich zu Kerstin, das ist die Erzieherin, wenn ich zu Kerstin in die Kita gehe, das ist schön. Kerstin ist meine Erzieherin dort. Sie spielt mit mir und es gibt dort immer etwas zu essen. Mit den anderen Kindern macht es auch Spaß, außer wenn wir uns streiten. Das ist so, es ist so, ich habe in dem Vorwort geschrieben, es ist ein Kinderbuch. Also es ist der Versuch gemacht worden, möglichst an praktischen Beispielen zu erzählen, worum geht es eigentlich, wenn wir uns um Kinderschutz Gedanken machen und Ideen suchen im Umgang mit Kindeswohlgefährdung. Und zumindest bisher habe ich die Rückmeldung bekommen, es ist gerade diese Form der Beschreibung von Situationen aus dem kindlichen Alltag, die helfen kann, das zu verstehen, was dann wichtig wäre.
Sie schreiben irgendwo auch, das, was jetzt kommt, kann möglicherweise abschreckend wirken auf Sie, liebe Leserin, lieber Leser. Gleichzeitig ist dieses Buch jetzt nicht nur so, dass da harte Geschichten erzählt werden, wie die Sie gerade beschrieben haben, oder Perspektiven dargestellt werden, sondern Sie bieten ja auch Lösungsansätze und zeigen ja, was man machen kann und fordern sozusagen zu handeln auf, und zwar zu einem sehr professionellen und, wie sich das für mich auch so las, sehr strukturierten Handeln. Also es gibt sozusagen Ablaufpläne, die man fast checklistenartig durcharbeiten kann, um einfach seine eigene Handlungsfähigkeit auch über die Betroffenheit wiederherzustellen und damit wieder ins Aktive zu kommen. Das war auch der Ansatz.
Genau. Also es gibt eine Kinderschutzgesetzgebung, das erzähle ich jetzt nicht ausführlich, weil das ist ein bisschen kompliziert, die aber eigentlich nur Dinge nochmal klar versucht hat festzuschreiben, die in der Jugendhilfe schon seit, keine Ahnung, 100 Jahren Thema sein sollten und oft auch sind, nämlich die Aufgabe ist, Kinder zu schützen. Sonst bräuchte man keine Jugendhilfe. Und die gesetzliche Grundlage hat eigentlich nur gesagt, wir wollen nochmal versuchen, den Fachleuten ein Verfahren zu beschreiben, um vielleicht noch ein bisschen mehr Sicherheit in das Handeln zu bringen. Und da geht es eben um Strukturen, um Methoden, um die Frage, wie komme ich aus so einem Bauchgefühl zu einer vernünftigen Einschätzung, wie gelingt mir das am besten? Wir sind ja oft schnell dabei zu sagen, naja, ich bin verantwortlich, also muss ich es auch tun. Erfahrungen haben gezeigt, es macht überhaupt keinen Sinn, immer wieder zu versuchen, Dinge alleine zu tun, sondern macht es miteinander. Das hat irgendwann auch der Gesetzgeber verstanden und gesagt, unter dem Vier-Augen-Prinzip sollte man überhaupt keine Kinderschutz-Risikoeinschätzung vornehmen. Und dann gibt es Methoden, wie mache ich das? Also wie gelingt es im kollegialen Rahmen mehr Sicherheit zu bekommen? Welche Methoden kann ich nutzen in Form von kollegialer Beratung? Es gibt Kinderschutzbögen, die auch entwickelt worden sind in vielen großen Jugendämtern, wo man so dieses Gefühl durch Ankreuzen besser einordnen kann. Worum geht es eigentlich bei dem kleinen Paul? Sind ganz viele Strategien entwickelt, so ein Bauchgefühl wird konkreter. Bei der Erzieherin von dem kleinen Paul, wenn sie sich mal hinsetzen würde und sagt, wir versuchen in der Kita mal die nächsten 6 Wochen aufzuschreiben, wie oft kommt denn der Paul im Herbst des Jahres mit Sandalen in die Schule, wie oft kommt der ohne Socken in die Schule, wie oft merken wir, dass er morgens hungrig ist. Also so, um so dieses Bauchgefühl zu konkretisieren, hilft einfach eine klare Dokumentationsform. Also so kleine Punkte, die helfen können, Sicherheit zu verschaffen. Man sollte so nur nicht darauf verlassen, dass man, wenn man so einen Bogen aufgefüllt hat, das Problem erledigt hat. Es gibt eine Orientierung, es gibt mehr Klarheit, aber das Tun folgt ja immer noch. Weil wenn ich die Einschätzung gefunden habe, ja, hier gibt es Notwendigkeiten und Veränderungsbedarf, die in der Verantwortlichkeit der Eltern liegen, muss ich ja die nächsten Schritte unternehmen. Und dann geht es natürlich weiter. Es gibt gelungene Entwicklungen, auch im Kita-Bereich, wo man durch diesen ernsthaften Kontakt mit den Eltern und die Gespräche, die dann in der Beziehungsarbeit mit den Eltern entstehen, auch kleine Dinge verändern kann. Aber es gibt eben auch Grenzen der Möglichkeiten und Ressourcen im Elternhaus. Und bei dem Paul war das so. Sie haben vorhin angekündigt, der hat dann irgendwann eine Entscheidung gefunden, dass Paul in eine Pflegefamilie wechselt. Und auch da hört die Arbeit natürlich nicht auf.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie Fragen oder Anmerkungen vielleicht haben. Dann müssten Sie einmal kurz signalisieren. Ich komme dann schnell zu Ihnen. Es gibt die Chance, natürlich hier ins Gespräch zu kommen. Das wollen wir ja nutzen. Wenn Sie also irgendwas anmerken wollen, nachfragen wollen, von eigenen Erfahrungen berichten, würde uns das sehr interessieren. Dann müssten Sie einmal winken oder rufen oder auf den Stuhl klettern oder was auch immer, so dass ich das sehe. Man braucht natürlich immer so einen Eisbrecher am Anfang. Aber
Stuhlklettern finde ich gut.
Stuhlklettern ist gut. Und sonst hinter machen wir es wie in der Schule. Wer wegguckt, kommt dran. Sie kennen das. Da vorne ist. Ich komme zu Ihnen mit der Bitte, dass Sie sich kurz vorstellen, kein Co-Referat von 20 Minuten halten und am Ende idealerweise ein Fragezeichen oder vielleicht eine Provokation oder meinetwegen auch eine Beleidigung, dann können wir darauf reagieren.
Ich bin Jessica, ich arbeite als Erzieherin im Kindergarten und Sie haben jetzt gerade von einem Kind gesprochen, aber es ist wirklich schwierig manchmal, weil es nicht nur das eine Kind sind, es sind 20, 30 in der Einrichtung, in Brennpunkteinrichtung, fast die Hälfte der Kinder, die kindeswohl gefährdet sind oder in die Richtung gehen. Wir haben Ordner, wo das alles festgehalten wird, aber es ist wirklich manchmal schwierig, das alles zu dokumentieren und mit der Kontaktaufnahme, man da durchdringt zu den Eltern manchmal auch, wenn das Kind nicht lange Zeit nicht im Kindergarten kommt. Und es ist halt wirklich schwierig als Erzieherin, weil das ja nicht unsere einzigste Aufgabe ist. Wir haben ja noch so einen Berg von Aufgaben, die wir auch noch zwischendrin bewältigen müssen. Wir gucken nicht weg. Wir notieren es, wir versuchen am Ball zu bleiben, aber es ist wirklich, manchmal stellt uns das für eine riesen Herausforderung. Und wenn dann nur eine oder zwei Kollegen in der Kita zwar Kinderschutzbeauftragte sind, ist es trotzdem echt auch mit zwei Kollegen dann schwierig und auch mit dem Team Zeit dafür zu finden, ja.
Ja, es ist schön, dass Sie das sagen, weil das ist eigentlich so eine Regelantwort, die man bekommt, wenn man so sich in die Realität vorwagt. Gerade im Kita-Bereich, im schulischen Bereich ist es ähnlich so. Ich sehe was und wir wollen uns ja kümmern, aber wie genau geht das eigentlich und wo sollen wir die Zeit nehmen? Das ist, also die Zeit ist eigentlich immer noch so das größte Problem. So ein bisschen auch so auf die Rückmeldung, naja, wir haben ja schon auch das Profisystem Jugendhilfe versucht einzubeziehen, aber es gibt so viel unterschiedliche Einschätzungslagen von Kindeswohlgefährdung, dass man da manchmal auch nicht so richtig auf offene Ohren stößt. Das stimmt, es ist so. Man kann jetzt auf der Problemsicht verharren und sagen, ja gut, wenn wir schon zwar Gesetze machen über Kinderschutz, sie aber nicht wirklich in der Praxis, sie sich nicht umsetzen lassen, so wie wir uns das wünschen, was ist uns der Kinderschutz eigentlich wert? Es wäre schade, wenn wir da stehen bleiben. Was hilft, ist, glaube ich, einfach immer wieder am Arbeitsort selber zu schauen, welche Menschen kann ich neugierig machen und motivieren, genau das, was ich sehe und wo ich auch Ideen hätte, das umzusetzen und ein Stück weit zu beeinflussen, zu verändern. Das fängt in der einen Einrichtung an, dass natürlich, wenn ich als Kinderschutzfachkraft, Sie haben die angesprochen, ne, die ja unterstützend, beratend tätig werden können, um die Kollegen in der Kita nicht alleine lassen zu müssen.
Also es sind jetzt keine extra Angestellten. Wir Erzieher haben den Auftrag sozusagen, wir haben eine kurze Weiterbildung und dann ist man halt Kinderschutzbeauftragte neben dem Erzieher-Sein noch mit dazu. Also man kriegt jetzt auch nicht irgendwie das extra vergütet oder so.
Kriegt man denn Zeit dafür?
Nein, eigentlich nicht. Also sozusagen, das ist meine Freizeit sozusagen. Also wenn mir das am Herz liegt, sollte ich das sozusagen...
Sagt der Träger, machen Sie mal, wunderbar, gut, Jessica, dass Sie das gemacht haben, fertig, vielen Dank.
Es wird vieles vorausgesetzt, was man eigentlich so, sage ich jetzt mal, gerne auch mal eine Zeitaufwandsentschädigung, aber um das, glaube ich, das wird in nächster Zeit auch nicht stattfinden.
Okay, das ist das Thema, was gemein daran ist an dem Thema. Sie werden dann Menschen finden, die versuchen, mehr darüber zu reden, wenn schlimme Dinge passiert sind. Wenn Sie nicht darauf warten wollen, fällt mir doch eine Idee ein, aber es gibt keine Patentlösung dafür. Und die Idee ist, versuchen Sie, Netzwerke zu bilden vor Ort. Das fängt schon in der Einrichtung an, unter den Kollegen. Es fängt daran, die eine Einrichtungsleitung, also die Kita-Leitung einzubeziehen. Die Kita-Leitung könnte in der Trägerschaft der Kita versuchen, Möglichkeiten zu entwickeln. Wie schafft man ein bisschen mehr Ressourcen, dass dieses Thema Platz findet? Wie schafft man Möglichkeiten, sich auch von außen Unterstützung zu holen? Gedacht ist eigentlich nicht, dass die Kinderschutzfachkraft in der eigenen Institution noch mit eingebunden ist. Wie stellt man die Vernetzung mit den Behörden da, wie kriegen Sie Kontakt zu der Sozialarbeiterin vor Ort? Also da, wo es gelungen ist, Netzwerke zu schaffen, also regelmäßige Arbeitskreise, in denen man sich, und wenn es nur halbjährlich ist, zusammensetzt und das Thema immer wieder lebendig hält, da können leichte Veränderungen erreicht werden, aber ich weiß, es ist nicht einfach und es braucht unheimlich viel Geduld. Also es hilft nie für einen konkreten Fall, weil Netzwerkarbeit ist eine Arbeit, wo Sie nach Jahren Engagement, so erste Ergebnisse feststellen werden. Aber ich hätte keine bessere Idee. Tut mir leid.
Aber das, genau, es ist ein bisschen Pessimismus. Wollen Sie auch dazu direkt, oder? Nee, war keine Wortmeldung.
Wir haben viel Optimismus in unserer Arbeit und jeden Tag ist man eigentlich positiv motiviert, aber durch solche halt die Rahmenbedingungen ist im Moment echt, die einen wirklich an die Grenzen kommen lassen. Und ich meine, wir sind jetzt noch jung und uns wird immer gesagt, ihr seid jung, ihr schafft das schon. Aber ich meine, wir wollen auch noch bis zur Rente kommen. Also es ist eigentlich ein allgemeines Problem in unserem Beruf, denke ich mal. Das liegt nicht nur mit dem Kinderschutz zusammen.
Ja, aber der kommt dann halt noch oben drauf.
Ne? Ja, man muss es halt mit Leidenschaft machen, sonst ist es halt wirklich...
Da muss ich mal immer einhaken, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Sie sagen, man muss es mit Leidenschaft machen. Sie plädieren aber dafür, ja, die Leidenschaft ja, aber wir müssen auch die Strukturen dafür schaffen. Man darf nicht sozusagen über die Leidenschaft die Menschen ausbeuten und dann irgendwie immer so rumtricksen und dann funktioniert es irgendwie mal wieder ein paar Jahre, sondern es muss mehr passieren. Und das ist ja das, was Sie auch anregen. Das stimmt kein Rezeptbuch, wo man nächste Woche die ersten Kinder gerettet hat. Man braucht viel mehr Zeit.
Man braucht viel mehr Zeit und man braucht wirklich so vom Grundsatz her, vergessen Sie, denken Sie nicht, Sie sind alleine verantwortlich dafür, das Problem zu lösen, weil Sie in der Kita mit dem kleinen, ich nenne ihn wieder Paul, ne, zu tun haben, wo Sie schlimme Dinge feststellen, sondern versuchen Sie wirklich, diese Verantwortung zu teilen, das ist die einzige Lösung. Binden Sie Menschen ein und alles, was um diesen Paul herum von Bedeutung ist in seinem Netzwerk, kann helfen. Das Ehrenamt ist auch nicht zu unterschätzen. Es gibt ja oft mehr als den Vater oder die Mutter bei dem Paul. Und manchmal sind gerade die Menschen, die mit Paul zusammenarbeiten, die Lehrer, Lehrerinnen oder die Kita-Erzieherin, diejenigen, die auch wissen, Mensch, da gibt's noch eine Tante, da gibt's noch einen Nachbarn, wer auch immer. Vielleicht kann man da auch Menschen mit einbeziehen, die ein bisschen mehr helfen können. Es geht nicht nur um das Profi-Netzwerk, was unerlässlich ist für diese Kinderschutzfragen, sondern es geht um das gesamte Netzwerk, das diesen Jungen betrifft. Und muten Sie sich nicht zu viel zu. Also es ist meine Erfahrung mit 30 Jahren Jugendhilfe ist auch, man muss auch ein bisschen schauen, dass man, wie man damit umgeht, dass man die Ideale, die man so mit sich trägt, nicht alle verwirklichen kann. Leider.
Gibt es weitere Anmerkungen, Rückmeldungen im Moment? Sonst setze ich mich. Ich komme zu Ihnen. Wunderbar.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin Grundschullehrerin und habe da häufig das Problem der rechtlichen Situation. Ich habe ja auch eine Schweigepflicht. Und wen darf ich einbinden oder nicht einbinden? Ich kann mich ja als Grundschullehrerin nicht unbedingt direkt ans Jugendamt wenden. Das ist immer so eine Gratwanderung. Da steht da irgendwie was drin in dem Buch, wie ich mich da verhalte?
Ja, es steht ganz viel beispielhaft drin. Grundsätzlich gibt es seit 2010, 2011, ich weiß gar nicht genau, es gibt über die Jugendhilfe hinaus hat der Gesetzgeber gesagt, es gibt ja so viele Menschen, die mit Kindern arbeiten. Was ist denn mit den Ärzten, mit den Lehrern, mit Sozialarbeitern außerhalb der Jugendhilfe, bis hin zu Sporttrainern im ehrenamtlichen Ortssportverein? Was machen die eigentlich, wenn die Beobachtungen, Wahrnehmung haben und die klären wollen? Und da gibt es ein Bundeskinderschutzgesetz. Schauen Sie mal im Internet, wo mindestens auch die rechtliche Lage geklärt ist. Das heißt, sie sind sehr wohl berechtigt, in dem Moment, wo es um konkrete Verdachtsmomente zur Kindeswohlgefährdung ist, sich Unterstützung zu holen. Sie sind berechtigt, in dem Moment, wo sie gar nicht weiter wissen als Lehrkraft, auch das Jugendamt einzubeziehen. Und sie sind andersrum. Die Jugendhilfe ist verpflichtet, ihnen eine fachliche Beratung anzubieten. Das heißt, wenn Sie als Grundschullehrerin bei Ihrem örtlichen Jugendamt anrufen und sagen, ich habe hier das Problem, eine Kindeswohlgefährdung einschätzen zu wollen oder zu müssen. Ich brauche Unterstützung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Das ist ein Rechtsbegriff, klingt komisch. Ich sage lieber Kinderschutzfachkraft. Dann muss der Kollege in der Behörde Ihnen einen Namen und eine Adresse und eine Telefonnummer nennen. Und dann dürfen Sie, wenn Sie möchten, auch erstmal im Rahmen des Datenschutzes sich anonym über die Situation beraten lassen. Also auch Lehrer sind da nicht mehr alleine gelassen. Was ich aber oft höre, ist, dass Lehrer das nicht wissen. Und das irritiert mich immer wieder. Es gibt Bundesgesetze, es gibt Gesetze, diese Bundesgesetze sind auch in den Landesschulgesetzen formuliert. Und dann frage ich mich, warum weiß es der Schulleiter nicht und warum gibt der Schulleiter das nicht weiter an die Kollegen? Also das ist nicht immer so, aber leider relativ oft noch, dass dieses Wissen manchmal auch so hindert, so sicher handeln zu können. Aber schauen Sie mal im Netz, Bundeskinderschutzgesetz, da ist das sehr genau beschrieben.
Sie müssen natürlich sagen, schauen Sie mal ins Buch, das ist ja gleich zu erwerben. Das
stimmt, ich soll das Buch
auch ein bisschen trommeln, das gehört ja mit dazu. Die Vereinbarung gilt weiter, Sie winken oder wedeln oder springen auf, wenn Sie sich einmischen wollen. Ansonsten platziere ich mich erst nochmal hier. Wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo wir im Grunde ja bei beiden Diskussionssträngen, die sich gerade entwickelt haben, so auf diese Netzwerkarbeit kamen. Und das ist ja auch tatsächlich was, was Sie mit den Perspektiven beschreiben, diese Multiperspektivität, die da reingehört und dann eben auch die Vernetzung der verschiedenen Akteure. Und Sie haben gerade auch so ein bisschen angedeutet, woran es hapert, nämlich im Beispiel der Schulen zum Beispiel einfach am Wissen. Was läuft denn da schief? Das kann doch eigentlich nicht so sein, dass wir eine Gesetzeslage haben, die da relativ klar ist, die auch Lehrerinnen und Lehrern Hilfe und konkrete Ratschläge an die Hand gibt. Und dann weiß das einfach niemand.
Das ist eine gute Frage. Also meine Antwort ist darauf, dass es bei Kinderschutz immer noch darum geht, so gedanklich, es ist doch was Zusätzliches. Und das gerade im sozialen Bereich, und dazu muss man, denke ich, auch die Schulen zählen, also im sozialen und Bildungsbereich, Sie haben es vorhin sehr deutlich beschrieben, so die Kollegen fühlen sich schon an der Grenze der Belastbarkeit durch die Dinge, die sie sowieso zu tun haben, weil die Anforderungen stetig zugenommen haben, die Personalressourcen aber eher abgenommen haben. Es gibt, warum auch immer, relativ begrenzt Fachkräfte, die überhaupt eingestellt werden können, selbst wenn man entscheiden würde, man stellt mehr Erzieher, Sozialarbeiter und Lehrer ein. Ich frage mich immer, was so schwierig daran ist, festzustellen, heute werden Kinder geboren, die gehen in 4 Jahren oder in 3 Jahren in die Kita, in 6 Jahren in die Schule. Man kann eigentlich Ausbildungsplanung relativ klar strukturiert vornehmen. Warum das nicht passiert, mag an den kurzen Wahlperioden liegen, ich weiß es nicht so genau, aber es gibt möglicherweise so diese gedankliche Verknüpfung, es ist immer noch etwas Zusätzliches und wir haben eh schon genug zu tun. Und da darf ich, glaube ich, auch, da darf man auch die Kollegen so ein bisschen in Schutz nehmen, wenn sie sagen, ich muss auch auf meine eigenen Grenzen, auf meine eigene Gesundheit achten. Irgendwann ist einfach auch Schluss. Und das fängt ja bei der Jugendhilfe selber schon an. Wenn sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, was ich überhaupt tun darf, dann wäre doch die Aufgabe ganz selbstverständlich, warum hat seit 10 Jahren nicht schon die Behörde vor Ort die Schulen einbezogen? Wenn Sie die fragen würden, würden die genau das Gleiche sagen. Wir würden gerne, aber wir haben vielleicht erstmal mit den Ärzten angefangen. Und wir sind noch nicht so weit, weil wir natürlich auch begrenzte Ressourcen haben. Es ist alles eher so ein Gedanke, ja, wir wissen, dass es notwendig ist, versuchen, das auch ernst zu nehmen, aber es gibt scheinbar zu viele Grenzen, das auf so einen Zustand zu bringen, wo wir mindestens zufrieden damit sind, wie wir mit Kinderschutzfragen gemeinsam als Gesellschaft auch umgehen.
Gut, dann halten Sie es halt. Herr Kasper, haben Sie in Ihrem Buch etwas, ich habe es noch nicht gelesen, zur Frühsexualisierung gesagt? Das ist ja was, was uns Eltern oder in meinem Falle uns Großeltern reichlich umtreibt. Wir haben also von Baden-Württemberg gehört, ich glaube auch in Brandenburg grassiert es, dass man die Kinder in einer Weise früh sexualisiert, die ihnen später jegliche Liebesfähigkeit, Paarfähigkeit, Bindungsfähigkeit und damit auch Zeugungsfähigkeit für das deutsche Volk zum Beispiel wegnimmt.
Ist jetzt mal eine These, kommt das vor bei Ihnen?
Nein, weil ich mit der These nicht wirklich was anfangen kann.
Es geht jetzt ja um das Buch. Wenn es da nicht drin vorkommt, dann können wir es jetzt auch nicht diskutieren, Herr Dessler. Ja? Dankeschön. Gibt es weitere Rückmeldungen, weitere Fragen, Anmerkungen bei der Frage Kindeswohl, über die wir ja hier reden und die in diesem Buch eben auch sehr strategisch behandelt wird? Ja, komme ich nochmal zu Ihnen rüber.
Also ich bin Daniela Sawitzki, ich arbeite bei einer Familienbildungsstätte in Niedersachsen und wir arbeiten präventiv auch im niedrigschwelligen Bereich und haben viele verschiedene Ehrenamtsprojekte, zum Beispiel Hallo Du Schulpatenschaft, da suchen wir also Ehrenamtliche, die einmal in der Woche mit einem Schulkind was Bedarf hat, das tritt dann die Schule an uns heran, sich um ein Kind kümmert einmal in der Woche, oder wir haben Erziehungslotsen, die sich ehrenamtlich in die Familien gehen und also bevor die Sozialhilfe tätig werden muss, sich schon mal um die Familien kümmern, und wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, und das ist auch eine Form von Netzwerkarbeit, die wirklich gerade die Familienbildungsstätten da leisten und was sehr gut ist.
Genau, das ist das, was ich vorhin so angedeutet habe. Es geht nicht nur um den Profibereich, wenn man über Netzwerkarbeit spricht. Und wenn ich so Beratung in Kindertagesstätten mache, dann kommt da oft auch so die Idee, naja, wir würden versuchen schon, den Kontakt mit den Eltern herzustellen. Das gelingt uns sicherlich auch, aber wenn wir da zu früh das Jugendamt als Stichwort ins Gespräch bringen, dann könnte dieser Kontakt schwieriger werden, weil Familien, die selber eine Idee haben davon, irgendwas läuft bei uns nicht rund und irgendwas ist sicherlich auch kritikwürdig. Die haben auch schnell so Bilder von öffentlicher Jugendhilfe, wo das Jugendamt nicht gut bei wegkommt. Und dann gibt es auch schnell von den Erziehern und den Kollegen gute Ideen, Mensch, was ist mit Familienberatung oder was mit Institutionen außer oder unterhalb dieser Behörden Interventionen, und das sind oft gute Möglichkeiten, wenn man auf der Ebene in diesem Netzwerk der Familie, Beispiele haben Sie angesprochen, ne, Ideen findet, weil möglicherweise die Eltern mehr Bereitschaft signalisieren, sich da anzudocken als an dieser staatlichen Jugendhilfe, weil da schnell auch die Idee ist, naja, wenn die zu genau mitkriegen, was bei uns läuft, dann kommt vielleicht die Frage, ob die Kinder bei uns noch richtig aufgehoben sind, was nicht unbedingt so schnell der Fall ist, weil kein Behördenmitarbeiter wird Kinder ohne Not in der Regel aus Familien rausnehmen, weil das einfach auf Deutsch gesagt ein Schweinegeld kostet.
Thomas Kapellen, ich bin Kinderarzt hier in Leipzig, und für mich nimmt diese Frage Kindeswohlgefährdung deutlich zu in den letzten Jahren. Ich wollte fragen, ich war jetzt nicht von Anfang an dabei bei der Buchvorstellung, ob Sie Zahlen haben dazu und wie da die einzelnen Institutionen und Netzwerke darauf reagieren.
Also das ist, das Ziel war, Menschen so anzusprechen, dass sie neugierig werden, sich stärker mit dieser, mit den Ideen, den Möglichkeiten zu beschäftigen, die es definitiv gibt am Arbeitsplatz. Und deswegen hat das einen überwiegend praktischen Charakter. Ich habe keine Zahlen. Ich weiß aber aus allen Gesprächen in der Fachwelt, auch aus Rückmeldungen aus der ärztlichen Fachwelt, dass die Zahlen zunehmen. Und ich war letzte Woche gerade auf so einem Fachkongress, da ging es eigentlich um Vormundschaften, aber da war auch eine Kollegin aus der MA in Hannover dabei, wo es dann auch um so diese medizinischen Aspekte geht und die Frage, wie kann man auch Ärzte unterstützen in Diagnostiken, in Einschätzung von Kindeswohlgefährdung. Und da gab es schon deutlich die Rückmeldung, so die Zahlen nehmen zu. Und das Problem ist aber, glaube ich, gar nicht, dass die Zahlen zunehmen, weil darum kann man ja nicht unbedingt etwas ändern. Aber in solchen Fachforen entstehen immer wieder gute Ideen, wie man auch den Kinderärzten, den Hausärzten vor Ort ein bisschen mehr Sicherheit verschaffen kann, weil die Gesetzesgrundlage alleine reicht ja nicht. Natürlich kann ich sagen, pass auf, lieber Doktor, ne? Es gibt Kinderschutz, du musst nach dem Gesetz Wahrnehmung ernst nehmen, du musst eine Risikoeinschätzung vornehmen, du musst mit den Eltern in Kontakt treten, du musst auf den Hilfebedarf und die Hilfemöglichkeiten hinweisen und wenn alles nicht funktioniert, darfst du das Jugendamt als Unterstützung einbeziehen. Da wird jeder Arzt, wie jede andere Fachkraft auch sagen, ja super, ich habe irgendwie das Wartezimmer voll, können Sie mir nochmal einschicken, der mir helfen kann, das alles zu tun. Das reicht ja allein nicht. Also muss es da auch ein bisschen mehr Ideen geben, wie kann das denn funktionieren, was eigentlich ja vernünftig gedacht ist. Und auch da wieder, es gibt Regionen und Bereiche, wo das über Netzwerkarbeit zumindest angefangen hat zu funktionieren, dass auch der Hausarzt mehr Sicherheit bekommt in Fragen, mit denen er sich vielleicht vorher nicht wirklich beschäftigen musste, weil das noch nie Thema war.
Eine Frage schaffen wir noch, eine kurze.
Ja, ich bin Sina Vogt, ich arbeite in der Jugendhilfe als Traumafachberaterin und Jugendhilfe ist ja nicht immer Endstation, gerade ich arbeite in einer Kinderwohngruppe, wo halt Rückführung auch oft ein Thema ist. Was sagen Sie dazu und was sind da vielleicht auch gerade nochmal Methoden, um halt auch im Nachhinein noch eine Kindeswohlgefährdung, die eventuell ja nochmal wieder auftreten kann, wie man das nochmal gut begleiten kann?
Okay, wir würden uns gleich nochmal zurückziehen, uns 3,5 Stunden mit dieser Frage beschäftigen und vielleicht kriegen wir dann eine befriedigende Antwort, weil das ist schon ein Kernthema in der Jugendhilfe, dass Fremdunterbringung natürlich immer das letzte Mittel sind, um Kinderschutz sicherzustellen. Und Fremdunterbringung auch nicht von Beginn an zumindest auf Dauer angelegt sein darf, weil jeder Familienrichter hat natürlich die Aufgabe zu prüfen, ist das Elternrecht auf Dauer eingeschränkt, weil es notwendig ist, oder macht es nicht Sinn, in bestimmten Abständen, in der Regel jährlich, mal zu schauen, was hat sich zu Hause verändert, und zwar in eine positive Richtung, und ist nicht eine Familienzusammenführung, Rückführung wieder möglich. Das Dilemma ist, meine Erfahrung ist, Familienstrukturen, Familiensysteme und Haltungen, Rituale, die verändern sich nicht einfach so. Also das, was wir jahrelang als Menschen und auch als Beziehungssysteme gelernt haben und in welchen Bereichen wir uns sicher bewegen, das ändern wir nicht einfach. Und was leider, sind wir wieder auf der Problemseite, leider oft vernachlässigt wird, ist so die Unterbringung eines Kindes führt oft dazu, dass der Auftrag erledigt ist aus Sicht der staatlichen Jugendhilfe. Und mit der Unterbringung eines Kindes in eine Pflegefamilie zum Beispiel oder in einer Kinderwohngruppe, die Sie betreuen, ne, wenn sie nicht auf Dauer angelegt ist, dann müsste parallel eine Hilfe für die Familie präsent bleiben. Es müsste eine mögliche Rückführung begleitet werden. Und wenn die nicht begleitet wird, dann ist es schwierig.
Herr Kasper, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war zeitlich eine Punktlandung, ein Plädoyer dafür, dass Sie sich vernetzen, dass Sie mit anderen ins Gespräch kommen. Und wie das gehen kann, das zeigt dieses Buch, Kindeswohl, eine gemeinsame Aufgabe. Den Autor haben Sie gerade kennengelernt. Wenn Sie das Buch erwerben möchten, die Möglichkeit besteht hinter der roten Wand und er unterschreibt dann auch das eine oder andere da drin. Vielen Dank für die bis auf eine alle sehr konstruktiven Beiträge, die wir in dieser Runde hatten. Ja, dann Applaus für Sie. Wir bauen schnell um. Danach geht es weiter mit Jürgen Körner. Gutes Tier, böser Mensch. Die Psychologie der Mensch-Tier-Beziehung ist unser nächstes Thema in der nächsten Dreiviertelstunde. Ich darf schon mal anteasern, Sie werden einen Psychoanalytiker erleben, der glaubt, dass er weiß, was sein Hund denkt. lohnt sich's doch, da zu bleiben, oder?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.